Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Start. So, wir sitzen jetzt hier mit Guido Stepken. Guido Stepken in einer, wie soll man sagen, in der Eigenschaft als Betreuer einer Software für Kinder ist er eigentlich hier, über die wir aber nicht reden wollen. Er ist hier für Squeak, sagt er. Und das ist, was ist das, Guido?
Squeak ist eine Software, wo Kinder spielerisch durch das Schubsen von Logikkacheln programmieren lernen. Und zwar objektorientierte Programmierung nach den neuesten Kriterien, die es so gibt. Bevor sie verdorben werden mit prozeduralen Programmiersprachen, lässt man die also dann lieber Squeak lernen.
Aber bevor sie dann so Perl und Lisp und so ein Zeugs alles lernen, ne?
Nein, Lisp ist auch eine objektorientierte, funktionale Programmiersprache. Ja. Aber Perl, ich glaube nicht, dass das pädagogisch sehr wertvoll ist, wenn man Kinder...
Python ist Perl, ganz pädagogisch wertvoll, würde ich sagen.
Sehr wertvoll, ja. Java aber auch.
Java ist noch wertvoller, Bibliotheken ohne Ende. Da kann man eigentlich als Bibliothekar anfangen bei Java. Und Lisp ist wirklich objektorientiert, ich kenne dich schon so lange.
Ja, ist eine funktionale Programmiersprache der ersten Stunde.
Weil es die schon so lange gibt.
Aber unglaublich mächtig.
Das stimmt, ja. Man kann mit wenigen Zeilen ziemlich viel machen. Das habe ich einmal gesehen, da hat er mir ein Programm gezeigt in Lisp. Guck mal, das ist das ganze Programm. Und ich habe gesagt, das kann ja nicht das ganze Programm sein. Doch. Und dann war es ein Riesending.
Ein kleiner Nachteil ist, dass es schlecht lesbar ist. Also der Code Review ist recht schlecht möglich. Mhm. Das ist bei Squeak sehr viel besser, weil diese Programmiersprache der natürlichen Sprache sehr angelehnt ist.
Oho. Okay, aber Programmiersprachen sind ja eh dein Ding. Du kannst so einige, hast du mir erzählt.
Ich bin jetzt bei der 21. Programmiersprache, glaube ich, im Laufe meiner Karriere als Softwareentwickler, Co-Entwickler, wie auch immer, angekommen.
Also du bist auch schon das ein und andere Jahr in der Gegend hier unterwegs. Dein Werdegang ist so, du hattest dich mal mit Sicherheit im Internet und in der Datenwelt beschäftigt.
Ja, damals, als die Internetblase so 99 losging, habe ich also viele Unternehmen betreut, so die Top 500 großen Unternehmen, weil es begann einfach damit, dass ich ein Linux-Firewall-Handbuch geschrieben habe. Das ist auch immer noch auf der Little Idiot Homepage zu sehen, wo ich also Einsteigern erklärt habe, wie man eine Firewall aufbaut. Und zum damaligen Zeitpunkt war die einzige Konkurrenz Checkpoint Firewall One aus Israel, die zu dem Zeitpunkt 100.000 DM kostete.
Ist auch sehr angenehm. Also schon die Herkunft der Software gefällt mir immer sehr.
Ja, klar, warum nicht?
Okay.
Und dann ging es los plötzlich, als mich dann Firmen bombardierten, mach doch mal bitte Schulungen. Ja, dann habe ich gesagt, okay, das mache ich dann.
Okay, so hast du also dein Geld verdient und hast auch in der Sache also viel gelernt in der Sicherheit des Netzes und...
Ja, ich habe.
Bist also auch viel mit Viren und so Sachen in Kontakt gekommen?
Ja, durchaus viel. Ich habe dann, weil mir alle großen Firmen haben sich damals ans Internet angeschlossen und da stellte sich natürlich das Virenproblem wirklich sehr akut dar. Und da habe ich dann etwas erfunden, das nennt sich Graphical Firewall. Ich habe also ein Proof of Concept gemacht. Das ist das Konzept, wo man einen Server oder einen Desktop-Rechner eigentlich gar nicht im Intranet betreibt, sondern draußen in der Firewall, in der demilitarisierten Zone betreibt und per Fernwartungswerkzeug, VNC oder Remote Desktop Protokoll, auf diesen Rechner zugreift. Das heißt also, wenn der dort in der demilitarisierten Zone befallen wird, dann kann der Virus aber nicht über die Pixelinformationen ins Intranet hüpfen und der Anwendungsrechner im Intranet bleibt also unbefallen.
Und die Leute, die dann im Intranet arbeiten, die sehen das Internet nur über diese Pixel.
Genau.
Also die haben im Prinzip gar keinen Zugriff aufs Internet, sondern ihnen wird nur die Information sozusagen durch eine Fensterscheibe gezeigt.
Das ist wie wenn man mit einer Kamera seinen Bildschirm nochmal abfilmt.
Also im Prinzip ist das Unternehmen gar nicht im Internet drin.
Kann man so sagen, ja. Und dieses Konzept, was ich damals auch mit VNC realisiert habe, das ist vom Bundesamt für Sicherheit Informationstechnik dann aufgegriffen worden, ist auch dort dokumentiert worden. Fast alle Banken und Versicherungen haben das dann eingesetzt.
Und das ist auch schnell?
Ja, so schnell, wie der Rechner im Internet dann angeschlossen ist,
okay.
Nach der Firewall.
Das ist kein Problem. Also da können auch die ganzen Mitarbeiter beruhigt im Internet surfen in so einer Firma. Und
ja, das ist so wie Citrix-Terminals oder Cloud-Computer, ja. Die also nicht selber direkt Software aus dem Internet ziehen.
Sondern immer nur oder Daten ziehen, die Bilder darstellen.
Nur die Pixel-Informationen übertragen werden. Ja, und heute...
Und jetzt wollen wir aber über was ganz anderes sprechen. Wir wollen über diese ganz kleinen Geräte sprechen, und zwar über Telefone.
Ja, Telefone, Android-Handy. Da ist mir gerade vor 5 Tagen ein bösartigster Virus auf mein Handy geflogen, unter Android 2.1.
Hätte man jetzt gar nicht vermutet, dass dir sowas passiert.
Ja, hätte man gar nicht vermutet, richtig.
Nee.
Ich war selber überrascht. Ich habe auch nichts davon bemerkt, dass mein Handy mit dem Virus befallen war. Bis meine Freundin mir sagte, du hör mal, ich habe gerade eine E-Mail von dir bekommen mit einem Link. Ach, habe ich gedacht, komisch, ich habe gar keine E-Mail losgeschickt. Wie geht das? Wir haben dieselben Handys, die liegen nebeneinander.
Ja.
Und ich spielte also mit Software aus dem Android-Market herum, habe die gestartet, ausprobiert, wieder gelöscht und plötzlich verschickte diese Software, die eigentlich nur zum Anzeigen von Panoramabildern da war, verschickte E-Mails. Und habe ich gedacht, Alter, das ist doch mal was Neues. Also Original-Software aus dem angeblich sicheren Android-Market macht irgendetwas, was in der... Ja, also eigentlich gar nicht beabsichtigt war, vom Programmierer vielleicht auch, oder nicht in der Dokumentation so stand.
Aber es gibt ja eigentlich, es gibt ja reichlich auch auf dem Android-Market kleine Apps, wo bekannt ist, welche Informationen die sammeln und wohin sie die schicken. Also das ist ja nun schon, ich habe das hier im Wall Street Journal im Dezember 2010, haben die mal da gab es so eine Studie, die haben sie vorgestellt, welche Programme, die haben über, glaube ich, 110 oder 120 Programme getestet, ein paar Amerikaner, und haben dann aufgezeichnet, welche Daten werden wohin geschickt. Also nicht nur die IE, wie heißt die Nummer, diese ID da, diese E-Mail heißt die, genau. Nicht nur diese Nummer wird irgendwo hingemeldet und dein Standort, sondern auch dein Geschlecht, und manche schicken an den Herausgeber der App natürlich deinen Namen und dein Passwort für diese App, und es gibt Anwendungen, die verschicken deine ganzen Kontakte.
Ja, also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die eine Paranoia da entwickelt haben, sondern ich übermittle denen sogar gerne mein Alter und meine Interessen, damit ich nicht mehr diesen Müll geschickt bekomme, sondern wirklich nur noch das, was mich interessiert.
Okay, also du bist so wie ich, ganz offen und gehe auch belanglos da durch die Gegend und gebe auch allen meinen Daten. Man kann auch im Internet meine Daten einsehen.
Ich meine, wir haben eine gewisse Paranoia als Volk entwickelt vor Volkszählungen, weil ich glaube, in der letzten Volkszählung vor der Machtübernahme im Dritten Reich, vor der Machtübernahme im Dritten Reich fand auch mal eine Volkszählung statt, und danach begannen die Deportationen. Und
weil man ja um die Leute wusste, wo sie wohnen.
Genau, und ich glaube, da haben wir zu Recht... Also das ist eigentlich der Ursprung des Datenschutzes, des Gesetzeswustes, den wir hier in Deutschland haben, dass wir jetzt vor einem Diktator uns fürchten müssten, ist, glaube ich, nicht gegeben. Aber
man muss sich immer vor einem Diktator fürchten, meiner Meinung nach, weil das Volk es will.
Ja, gut. Wir haben daraus gelernt und gut, wir haben die Datenschutzgesetze jetzt eingeführt und dann möchten wir die auch gerne eingehalten wissen. Ja, allerdings amerikanische Firmen die verkaufen ihre Software nach amerikanischem Recht in den europäischen Markt und die können eigentlich tun und lassen, was sie wollen. Facebook, Google, wie auch immer.
Darauf haben unsere Gesetze keinen Einfluss.
Leider nein. Also bei Xing zum Beispiel ist es etwas anders. Die haben aus strategischen Gründen ihre Server in Deutschland gehostet.
Aus strategischen Gründen?
Ja, die sagen, wir sind Business-to-Business-Plattform und wir möchten gerne... unseren Kunden sagen können, dass also ihre Daten nicht weitergegeben werden.
Na gut, aber wer sich bei Xing anmeldet, der kann ja dann auch das alles sehen, oder nicht?
Naja, es ist ein Marketingwerkzeug.
Ja, eben. Also,
komischerweise posten die Menschen in Xing ihr gesamtes Profil und ihren Werdegang und legen noch Zeugnisse, Arbeitszeugnisse und Diplomzeugnisse dabei.
Egal, ob gefälscht oder nicht.
Aber warnen dann davor, dass Facebook eventuell Informationen abziehen könnte.
Ja.
Also, es ist manchmal eine Schizophrenie, die ich nicht ganz nachvollziehen kann.
Also, mich findet man in Xing mit Sicherheit nicht.
Ja, wer nicht will, dass seine Frisur strubbelig wird, der soll sich nicht mit einem Apache zum Abendessen verabreden.
Ja. Ne, also immer aufpassen. Die Apaches haben auch Friseure. Und brauchen auch die haben kein Kunsthaar, die immer richtiges Haar.
Wahrscheinlich.
Also, da ist dir das passiert, deine Anwendung, von der du wusstest oder dachtest, die verschickt gar keine E-Mails an deine Freundin, hat plötzlich E-Mails an deine Freundin verschickt.
Ja, aber nicht nur an meine Freundin, sondern an die gesamte Kontaktliste. Allerdings nicht nur an die Kontaktliste, die auf dem Handy lag, sondern auch an die Kontaktliste in dem Google-Web-Account. Also, ich habe einige von diesen Kontakten nur über das Webinterface im Google-Account kontaktiert. Und interessanterweise gibt es ja so einen Vervollständigungsmodus. Wenn man also die ersten zwei Buchstaben einer E-Mail-Adresse eintippt, dann wird der Rest vervollständigt. Und sogar an diese E-Mail-Kontakte ist etwas verschickt worden. Und das ist mir sehr merkwürdig vorgekommen.
Und was wurde da passiert. Verschickt? Ein Link?
Ja, da wurde ein Link verschickt an verschiedene Domains und zwar wurde im CC-Feld wurden mehrere blockweise im Grunde genommen noch Adressaten hineingepackt, sodass die Gesamtzahl der versendeten E-Mails relativ gering war. Aber dieser Trojaner, der hat auch noch dieses Send-Fach, dieses Ausgangs-E-Mail-Fach gelöscht.
Also du hattest gar keine in deinem gesendeten Fach? Nein. Da waren gar keine E-Mails drin?
Nein. Also die waren ausnahmslos gelöscht und alle Adressaten, die diesen Link bekommen haben, die waren, ja, ich konnte also gar nicht mehr nachvollziehen, an wen
du diese E-Mails jetzt geschickt hast.
Ja, mein Handy.
Das Handy, ja. Und wird ja mit dir irgendwie gleichgesetzt sein. Irgendwann.
Ja, ich habe auch ein paar böse Kommentare zurückbekommen. Da war auch eine E-Mail in die Squeak-Liste drin. Und da hat Bert Freudenberg, einer der Hauptprogrammierer des Squeak eToys, Programmierwerkzeuges, mir dann böse zurückgeschrieben. Also das wäre wohl Spam oder das wäre nicht okay. Oder bin ich einem Trojaner oder einem Virus aufgesessen.
Ich kenne den Bert nur von meinem Regenradar.
Ja, ein sehr guter Programmierer.
Ja, macht er sehr schön.
Und und dann habe ich angefangen, die APK-Dateien, diese Software-Pakete aus dem Google Market verpackt sind, auseinander zu pflücken und mir die Codes mal anzuschauen. Und da bin ich dann also diesem Mechanismus begegnet, der also sehr hintertückisch arbeitet. Der lädt also Software nach aus dem Internet, nachdem das Handy also einmal kompromittiert wurde. Und da denkt man, ja, ist der doof. Warum lässt der auch Anwendungen außerhalb des Google-Marktes zu? Hatte ich zugelassen, weil ich denke mir so, was soll da passieren auf dem Handy? Aber das war jetzt eine Anwendung zufällig, die im Market war. Die war auch signiert.
Aha. Im Market signiert.
Ja. Ich habe mein Handy auch geroutet gehabt und ich habe es dann komplett nochmal neu installiert und habe dieselbe App nochmal gestartet, habe also einen anonymen oder einen neuen Google-Mail-Account angelegt, habe geguckt. Also ein funkelnagelneu installiertes Android 2.1. Wenn ich dann in den Google Market gehe und installiere diese App, auch wenn USB-Debugging deaktiviert ist und wenn also Anwendungen außerhalb des Google-Marktes nicht zugelassen sind, auch dann ist das Handy betroffen. Und das hat mich dann etwas geschockt. Und dann bin ich auf eine Homepage gegangen, wie man das so als Cracker oder so tut, wenn man wissen möchte, welche bösartigen Programme welche Sicherheitslücke im Google-Betriebssystem oder im Android-Betriebssystem ausnutzen. Dann geht man auf eine Homepage, die nennt sich www.cvedetails.com. Und das ist also eine große Datenbank von Verletzbarkeiten der Betriebssysteme. Und da ist auch der Linux-Kernel 2629 gelistet mit 195 Sicherheitsproblemen. Das wäre jetzt kein Problem, weil wir sind ja bei Kernel 2639 oder was angekommen. Mhm. Leider hat Google verschiedene Varianten des Betriebssystems auf dem Markt. 2.1 ist, glaube ich, eine sehr verbreitete. Ja. 2.2 und 2.3 kommen jetzt gerade erst. Mhm. 1.6 stirbt langsam aus. Aber viele Handys lassen sich nicht auf das Betriebssystem, auf das neueste aktuelle Android updaten, sodass die also auf immer und ewig auf diesem sicherheitslückenbehafteten 2.1 hängen bleiben müssen.
Mhm. Kann man also nur noch wegwerfen und neues kaufen?
Nein. Ich denke, es wird langsam Zeit, dass wir Handy-User uns wehren gegen die Hersteller, die glauben, wenn sie also 2.1 irgendwann mal geliefert haben, zusammen mit dem Handy, dass dann die Betreuungsaufgabe beendet wäre. Bitte Support-Anfragen stellen. Ich habe also LG bombardiert. Ich möchte gerne aus dem Grund, dass mein Handy ja so 195 Verletzbarkeiten hat im Betriebssystemkern allein. Mhm. Wir reden noch nicht über die Anwendungsprogramme. Möchte noch bitte ein Update, sich um ein Update kümmern. Mhm. Das wäre also dringend erforderlich. Und der Portierungsaufwand ist natürlich immens, weil die haben sehr spezielle Firmware eingebaut, sei es jetzt für Kamera oder irgendwelche Netzwerk, HDMI-Treiber oder so etwas, sodass also immer, also man nicht das Standard, die nicht das Standardbetriebssystem nehmen können, sondern irgendeine sehr stark modifizierte Version, auch unter Stromsparaspekten natürlich optimiert und die sind noch nicht in dem Mainstream-Kernel von Linux angekommen.
Ja.
Die veröffentlichen also oft deswegen auch die Sourcen nicht, weil sie auch Non-Disclosure-Verträge unterschrieben haben, die Entwickler. Mhm. Da ist also allgemein ein Problem. Das heißt also, ich kann nur jedem raten, der also ein Handy gekauft hat, was jetzt nicht auf die neueste Android-Version updatebar ist, dem Hersteller böse Briefe zu schicken. Und dann bewegt sich was. Und zwar nicht nur an die Support-Foren, sondern auch mal an die Vorstände.
Mhm. Gibt es da irgendwo vielleicht eine Webpage, wo man das rausfindet, an wen man da schreiben muss? Oder Nein. muss man nur einfach sein Handyhersteller?
An den Vorstand.
Vorstand des Handyherstellers.
Was weiß ich.
Okay. Aber was ist jetzt die wirkliche Gefahr? Du musst also dein Handy neu initialisieren, nachdem dieser Virus drauf ist, damit du das los. Wie kriegt man das wieder weg? Es gibt
danach
einen Virenscanner und man kann das dann.
Ja, das habe ich also auch ausprobiert. Ich habe also verschiedene Virenscanner-Hersteller, deren Software, deren Free-Version mal installiert und habe sie über das Handy suchen lassen. Die meisten Virenscanner-Hersteller haben diesen Trojaner nicht entdeckt. Ein einziger Hersteller hat ihn entdeckt, konnte ihn aber nicht entfernen. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, dann resette ich mal mein Handy, also alle wieder auf Werkseinstellungen zurückstellen. Ja. Der war aber immer noch drauf.
Mhm.
Und da sage ich, okay, da ist wieder Google gefragt.
Und man kann das nicht neu installieren, das Betriebssystem neu raufziehen?
Oder doch, so? Wenn man also die Firmware updatet. Mhm. Allerdings ist mir bei dem LG-Handy passiert, dass er sagt, du hast doch die aktuelle Version schon.
Ich mache das nicht, nein. Okay, super, danke.
Ich konnte also mein Handy nicht so ohne weiteres nochmal bespielen mit demselben neuesten Versionsstand.
Also das auch nicht so die alte Methode, so Delete Stern.Stern oder Format C oder so, als ob man früher gemacht hat, das geht auf dem Android-Handy?
Ja, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert.
Okay.
Es kann gut sein, dass das funktioniert. Ja.
Dann müsste es doch aber weg sein, oder?
Weiß ich nicht. Es kann sein, dass es dann eingeschickt werden muss. die meisten Hersteller sind sehr tolerant, wenn man also sein Handy gebreakt hat, wie das so schön heißt. Also man zum Beispiel beim Firmware-Update irgendwie mal frühzeitig zu früh den USB-Stecker gezogen hat, dann ist das Betriebssystem nur zur Hälfte drauf und stürzt also ab beim Booten. Das lösen die durch Platinentausch. Wir sind da sehr kulant.
Mhm. Und sehr vielen passiert das auch bei nicht gebreakten, dass man den draufkriegt? Oder
ist das die Frage? Es passiert auch bei nicht gebreakten, ja.
Der Virus hat also nicht nur damit zu tun, dass du deins gebreakt hast, sondern er kann da rein, sondern auch bei Originalhandys hat
auch
dieser Virus...
Auch bei Originalhandy, das war jetzt speziell ein Fehler im UDEF, ein Privilegien-Eskalation im UDEF-Bereich, User-Device-Bereich. Man wundert sich ja manchmal, wieso zum Beispiel so kleine Programme gibt im Internet, die also ein Handy routen können, sodass man Root-Zugriff hat.
Ja.
Und die nutzen natürlich diese Privilegien-Eskalation aus.
Ach so, ganz normal. Kann natürlich auch der Trojaner ausnutzen.
Ja, das ist so, mein Handy routen.
Ich habe UDEF noch nie gemacht.
Installiere bitte eine App aus dem Internet, klick drauf und alles ist gut. Und dann kannst du zum Beispiel Barnacle, kannst du also auch ein Handy, Android-Handy 2.1 als zum Tethering benutzen, also zum Surfen mit dem Notebook über das Handy ins Internet surfen. Funktioniert wunderbar. Also ich benutze es zum Beispiel hier für ein iPod Touch 4G, mit dem ich dann über mein Android-Handy 2.1, über Barnacle heißt die Software, dann im Internet surfe. Dazu musste ich es routen, weil erst ab Android 2.2 das Tethering
überhaupt möglich ist. Ja. Also und du hattest auch vorher nicht an den Vorstand geschrieben, könnte man für 2.1 Tethering anschalten.
Nein, dieses LG-Handy ist, glaube ich, ein Auslaufmodell.
Ah, ja.
Und mit 2.1 glaubt LG ihre Tätigkeit getan zu haben.
Okay, wo ist jetzt das große Problem? Also ich denke mal, Viren gibt es schon länger.
Das große Problem liegt also jetzt nicht bei Google oder bei den Programmierern des Linux-Betriebssystemkerns oder der Dalvik Engine, sondern es liegt einfach in fehlerhaften Prozessen der Handyhersteller. Und da sollte Google vielleicht mehr Druck machen. Also auch alte Android-Handys zumindest in Teilen abgegradet werden. Also dass der Betriebssystemkern abgedatet werden kann, dass die Systemlücken da rausgehen kommen, erfordert natürlich eine ganz andere Firmenphilosophie. Google selber hat mit dem Nexus S jetzt so ein super Handy auf den Markt gebracht, was auch immer update-fähig ist. Das alte G1 zum Beispiel kann nicht mehr abgedatet werden, weil es zu wenig RAM hat. Das Argument lasse ich aber nicht gelten, weil die könnten zumindest einen neuen Kernel dafür liefern, der also diese Sicherheitslücken nicht hat, dass also die Anwendungsprogramme nicht die bekannten Lücken im Betriebssystemkern von Linux nutzen, um irgendwelche Malware installieren zu können.
Aber viel schlimmer für mich klingt ja, dass man im normalen Android-Market dort dieses Programm runterladen kann mit dem Virus. Und die sind doch alle irgendwie gesichtet worden, diese Programmchen. Oder sind die nicht in irgendeiner Weise durch irgendeine wenigstens kurzfristige Testung gegangen?
Das frage ich mich auch. Apple zum Beispiel...
Die lassen nicht den Code schicken.
Die lassen nicht den Code schicken und können mittels Parser zumindest relativ schnell entdecken, ob dort irgendetwas programmiert wurde, was nicht koscher ist. Google scheint das nicht zu tun. Das heißt also, jeder Hersteller oder jeder, der dieses SDK, dieses Programmierwerkzeug benutzt, kann sich eine Anwendung in C, C++ oder Java schreiben, diese selber signieren und dann auch irgendwo in den Market einschleusen. Ja, das geht. Die schauen also nicht in den Code explizit rein. Und das halte ich für einen Fehler, mangelnde Prozessabläufe. Kostet natürlich auch sehr viel Personal, das ist klar. Apple lässt sich das bezahlen durch eine Mitgliedschaft von $99, Microsoft auch, fürs Windows Phone 7.
Ja klar, anders kann man das glaube ich auch gar nicht realisieren. Nein.
Es wäre jetzt auch kein Problem, wenn Google Gebühren nehmen würde von App-Entwicklern. Ich glaube, der Schaden, den Google haben könnte, dass Android-Handys in einen schlechten Ruf kommen, der Schaden wäre sehr viel größer.
Du bist also der Meinung, das könnte passieren, dass die in einen schlechten Ruf kommen, aber die sagen dann einfach, na, lasst eure alten Handys einfach im Müll versenken und kauft euch ein neues.
Nee.
Die sind ja billiger geworden. Was kostet so ein Handy noch? Ist doch kaum noch was.
Ja, also diese Platine von dem LG kostet, oder das gesamte LG kostet schon 99 € beim Medimax.
Ja.
Beim Saturn, die bieten auch schon für 112 € ein Android-Handy an, gutes von Samsung. Und ich glaube, in der Herstellung kosten die $5 oder so.
Ja.
Also ich glaube, man kann die in Massen zu $43 auch bestellen. Bei LG direkt, wenn man 1000er Stückzahlen haben will.
Okay, also 1000 brauchen wir auch nicht. 1000 LG-Handys wären jetzt etwas zu viel für mich, aber dann wäre es ja auch teurer. Also, dann müsste ich ja 43.000 € für ein Handy, nur damit ich es dann pro Stück vertreibe.
Für Google ist dieses Handy unschätzbar wichtig für Marketing und sehr viele Anwender haben ja gar keinen Desktop-Rechner mehr, sondern die surfen auf den modernen Google-Android-Handys. Wo die Benutzeroberfläche schon ausreichend groß ist, um in Facebook mit seinen Freunden zu chatten, um E-Mails zu lesen, zu schreiben, unterwegs und der Desktop-Rechner, der vergammelt zu Hause.
Okay, das ist auch nicht so gut für die Augen. Die werden Sie noch im späteren Leben merken, dass Sie dann frühzeitig eine Brille benötigen. Aber andersherum, Viren sind nun logischerweise auf diesen kleinen Geräten genauso angekommen wie auf unseren Desktop-PCs. Es gibt Virenscanner. Und was soll eigentlich dagegen sprechen, dass die Virenscanner-Hersteller jetzt diesen Virus in den nächsten Tagen erkennen und löschen können?
Ja, das ist ein ganz besonderes Problem. In der Zeitschrift iX und CT, die haben regelmäßig, oder auch Computerblöd, die haben regelmäßig Virenscanner-Tests durchgeführt. Und die Spezialisten von der iX haben nachgewiesen, dass die Virenscanner-Hersteller manche Signaturen von bekannten Viren oder damals früher bekannten Viren wieder rausnehmen. Beschleunigt natürlich den Virenscanner. Mhm. Aber es ist so, dass wenn man heutzutage einen Virenscanner installiert, auf einem Windows XP, wo es installierbar ist, dort aber die XP-Viren gar nicht mehr erkannt werden.
Mhm.
Die Virenscanner-Hersteller, muss man sich so vorstellen, die schmeißen alte Viren, Signaturen von alten Viren wieder raus. Erstens kosten die Lizenzgebühren manchmal, zweitens verlangsamen die.
Die Virensignaturen kosten Lizenzen?
Ja, manchmal, ja.
Aha.
Wenn irgendjemand die entdeckt hat und die analysiert hat und
ein
Entfernungsprogramm geschrieben hat, den müssen die ja bezahlen.
Okay.
Mhm. Und die sparen ja Geld, wenn sie sagen, okay, die Signatur fliegt wieder raus samt dem Cleaner. Und das ist halt Business.
Ja.
Ja, und leider ist es so, dass also die veralteten Betriebssysteme gar nicht mehr geschützt werden durch die neuen Virenscanner.
Mhm.
Also die Virenscanner-Hersteller checken nicht mehr die alten Viren, sie checken auch keine unbekannten Viren, sondern sie checken nur noch die Viren, die also eine hohe Verbreitungsanzahl haben.
Mhm. Es sei denn, gerade die frei zugänglichen Virenscanner vielleicht, ja. So, wenn man jetzt die kostenlosen.
Nee, alle durch die Reihe.
Auch weg. Die kostenpflichtig sind?
Ja.
Und auch es gibt ja auch diesen freien, den Clam AV.
Clam AV.
Mhm. Auch der macht es so.
Auch
weil der ist ja unheimlich langsam. Ich dachte, der hat mehr, weil er auch unheimlich lange Zeit braucht.
Habe ich mich nicht genauer informiert, aber ich fürchte, er macht es ähnlich.
Mhm.
Weil es ist einfach so, dass man ja mehrere hundert Gigabyte pro Tag durchfiltert und das gegen eine riesige Datenbank von so und so viel Millionen
abgleichen muss. Ja.
Einträgen abgleichen muss. Mhm. Kostet einfach CPU-Power, ja.
Unheimlich.
Ja. Und Apple ist da meiner Meinung nach Vorbild. Sie schauen erstens den Code durch.
Mhm.
Und
jetzt nicht in Bezug auf Virenscanner, sondern in Bezug auf App Store.
In Bezug auf App Store, ja.
Mhm.
Und das lässt sich auch sehr schön automatisieren. Gestern auf dem Linux-Tag haben zwei Freaks einen Bytecode-Evaluator für Flash, SWF-Files vorgestellt. Das Konzept finde ich sehr gut. Sie haben auch bislang alle Malware, wie sie es bezeichnen, also alle bösartigen Programmierversuche in Flash-Applikationen entdecken können. Und zwar im Bytecode. So, jetzt aufs Android-Handy wieder bezogen. Es ist also möglich, ein mit 3-4 Jahre Mannjahren Programmieraufwand, also ein Bytecode-Verifier einzubauen in ein Android-Handy, welches jede Art von Trojaner oder unautorisierte, automatisierte Abläufe verhindert. Und dieser Bytecode-Verifier, der also in Flash jetzt erfolgreich getestet wird, die Version 1.0 kommt jetzt gerade auf den Markt. Also ist ein Proof of Concept im Grunde genommen, obwohl es in Java schon den Bytecode-Verifier schon etwas länger gibt, in der Sandbox. Aber in Android-Handy ist er halt nicht drin. Aber ich fürchte, weil man ja in C und C++ Anwendungen entwickeln kann für Android und auch signieren kann und dann in den Market stellen kann, dass Google nicht umhin kommt, sich den C++ coachen zu lassen und dann selber zu kompilieren und ausschließlich nur noch selber in den App-Market einzustellen.
Okay, machen sie aber im Moment nicht. Deswegen, sagst du, es gibt da eine ganz aktuelle Gefahr für diese Handys und kann man sich im Moment davor nicht schützen, es sei denn, man nimmt diese Apps nicht.
Also ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich hatte ja in meinem Google-Account auch noch einen Ordner Passworte, wo ich dann Zugangsdaten zu weiteren Mail-Servern, was auch immer, Facebook liegen hatte. Manchmal lässt man sich ja zum Beispiel, wenn man Leser bei Golem Leserbriefe schreibt oder in der FAZ Leserbriefe schreibt, was ich tue, oder heise.de, ja, dann kriegt man dann einen Account, man kriegt ein Passwort zugeschickt, so, was man dann bestätigen muss. Und das steht ja dann irgendwo auch in dem Mail-Verzeichnis. Und ich war mir ziemlich sicher, die Passworte waren auch weg.
Ah, gut, ich bin mal jetzt nicht böse, du bist ja Sicherheitsexperte, du kannst,
ja,
du weißt, was da...
Ich weiß, was da passiert ist, natürlich. Okay, also ich mache mir da keine Illusionen. Ich gebe es ja zu, ich lasse es auch ein bisschen drauf ankommen. Aber es war jetzt eine sehr interessante Erfahrung, wo ich also die Leute nur warnen kann, seid vorsichtig, da ist in den Prozessen von Google noch nicht alles so wünschenswert designt, wie man sich das als Kunde
vorstellt. Wenn ihr sowieso eure ganzen Daten bei Facebook veröffentlicht habt, vergesst es. Es ist egal. Dann brauchen wir darüber nicht reden. Das Foto von gestern Abend, wo ihr da auf dem Fußboden lagt in einer Lache eures Erbrochenen, könnt ihr reinstellen. Alles gut, ja. Aber dann macht ihr euch auch gar keine Probleme anzudichten, wenn ihr eure Passworte in einem Google-Account irgendwo ablegt. Ist egal.
Ja. Natürlich, aber das ist halt der Alltag.
Ja.
Ja, und ich glaube, bei den meisten Anwendern ist das der Normalfall. Und
ich passe schon auf, welche Fotos ins Internet gestellt werden, wenn ich denn sehe. Ja? Wenn mich also irgendwo jemand auf einer Party fotografiert, ja, dann gehe ich zu ihm und sage, entweder du löschst das Foto oder dein Fotoapparat ist kaputt. Ja? Weil ich mag es nicht, dass man mich auf einer Party irgendwo fotografiert, ohne mich zu fragen.
Ja, ja, die Wahrung der Privatsphäre ist ein hohes Gut.
Und ich finde es richtig, wenn ich irgendwie rumgehe, mache Interviews, stelle mich nicht vor, sondern halte ihnen das Mikrofon vor die Fresse, dass sie dann sagen, nein, ich sag nichts. Ist völlig in Ordnung.
Ja.
Ja, also auch auf der Straße, wir machen oft Straßeninterviews, ne, und halten Fragen so die Leute, ne, und dann winken die ab. Ne, ist völlig in Ordnung, na klar.
Ja, das ist ein Bürgerrecht.
Alles in Ordnung. Man muss niemandem seine Auskünfte geben. Es sei denn, ist der Staatsanwalt oder so. Ne?
Ja. Was sehr schlimm ist, fangen ja jetzt die Bezahlsysteme über Internet an und auch über Handy.
Ja, so Micropayment meinst du?
Nein, nicht Micropayment, sondern bezahlen über, also zum Beispiel die Firma MBE 4 aus Berlin, die bietet Bezahlen über Internet an, zum Beispiel der Kölner Stadtanzeiger und die Taz. Mhm. Da gibt es in der Taz unten so einen, am Ende eines jeden Artikels, Beitrages, gibt es so einen Button.
Diese Spendensachen.
Taz, ja? Kaufe ich oder bezahle ich. Ja. Und wenn man den Artikelbeitrag gut findet, dann kann man da 50 Cent oder 1 Euro anklicken. Man gibt seine Telefonnummer an, bekommt eine TAN-Nummer zugeschickt, die man dann auch wiederum in das Webformular eintippt. Und damit ist der Betrag sofort im gleichen Moment vom Handy abgebucht. Von der Handyrechnung. Ob prepaid oder mit Vertrag ist egal. Mhm. Welcher Anbieter ist auch egal. Aber so funktioniert das jetzt. Mhm. Also das Handy wird eine Geldbörse.
Ja.
Und ich kann mit, ich habe einen Aldi-Vertrag, ich kann also Internet-Flatrate für 10 Euro im Internet surfen und kann also jetzt auch übers Handy direkt bezahlen, weil ich das Web-Interface dort bedienen kann. Das ist also mobile-fähig gemacht worden. Und ich kann also direkt von meinem Guthaben, von meinem Prepaid-Guthaben, abbuchen lassen. Und ich kann also wirklich nur jedem empfehlen, wer ein Android-Handy besitzt, niemals mit Vertrag. Das kann böse ins Auge gehen, weil dieser Trojaner hatte auch Anwandlungen, SMS zu verschicken. Mhm. Und das, ich weiß nicht, wie viel 1000 SMS pro Minute so ein Handy verschicken kann. Aber das kann sehr teuer werden.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn man 19 Cent pro SMS...
29 Cent.
Gibt es auch.
Verträge sind sogar häufiger. Aha. Und bei mir ist das so, ich... habe nur und ausschließlich Prepaid. Aldi kann ich sehr empfehlen. Man kriegt für 8 Euro eine Internet-Flatrate dabei. 11 Cent Gebühreneinheit ist in Ordnung. Aber das Schöne dabei ist, die können nur mir maximal 15 Euro klauen. Dann, das war's dann.
Dann ist leer.
Ja, dann ist halt leer.
Okay, ich kann auch einen anderen Tipp geben. Ich mache das ganz anders. Ich habe ein Telefon, mit dem man überhaupt gar kein Internet betreiben kann. Ich kann damit telefonieren.
Ja.
Durchaus sehr
vernünftig.
Ich habe auch einen Vertrag zum Telefonieren. Ein Telefonvertrag.
Ja, leider geht das bei Android-Handys nicht. Das sind Allzweckwerkzeuge und Google benutzt das ja auch als strategisches Werkzeug, um halt noch weitere Dienstleistungen in Zukunft anbieten zu können.
Ich war kurz, bevor wir dieses Gespräch begonnen haben, drauf und dran, mich über solche Geräte zu informieren, um mir vielleicht mal eins zuzulegen. Ich bleibe bei meinem Telefon.
Qualcomm, die als Sponsor hier des Linux-Tages auftreten, die produzieren pro Quartal mehr Android-Chipsätze als Apple in der gesamten Firmengeschichte mehr an iPhones und iPod Touch verkauft hat.
Okay, also so die Zahl schwirrt im Raum, es werden so viel ARM-Prozessoren im Jahr hergestellt, wie Menschen auf der Erde leben ungefähr.
Ja,
also 6 Milliarden
in der Größenordnung ist das und diese Prozessoren, die ermöglichen völlig neue Geschäftsmodelle. Also man spricht da von Emergenz. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Google, was Google dort konstruiert, ist unglaublich mächtig, marketingmächtig, weil die haben jetzt den Enduser im Griff. Mhm. Die können bald Handys verschenken. Google ist so reich, die können die Handys, können jedem Bürger dieser Erde ein Handy schenken, wenn sie wollen.
Und wenn er damit telefoniert, verdienen die Geld.
Ja, so ist das. Und ich bekomme auch immer regelmäßig Werbebanner eingeblendet in das Google-Handy. Auch das lässt sich Google natürlich von den Werbenden bezahlen und ist eine Einnahmequelle für Google. Und man stelle sich vor, Google verschenkt an jeden Bewohner der Erde ein Handy und kassiert Werbeeinnahmen. Das ist beachtlich. Also ich sehe Apple zwar momentan noch im Wachstum, aber prognostiziere fast, dass Google noch mächtiger wird. Mhm. Apple muss sich jetzt strategisch mal was Neues einfallen lassen.
Naja, aber du sagst ja auch, es kann ein Problem jetzt geben mit diesen Viren, die da, es könnte Apple helfen beim Wachstum, wenn die Android-Handys jetzt durch ihre Viren natürlich in Ungnade fallen.
Ja, das wird also sehr, würde dann massiv den Ruf von Google schädigen und zwar auch über die Grenzen des Handys hinaus, hin bis in die Dienstleistungen, die Google im Moment anbietet. Also dieser Google-Account ist ja voller Funktionalitäten, der Browser Chrome, die Chrome-Apps, der App Store für Chrome. Das ist ja ein völlig neues Businessmodell oder auch Modell, wie man sein Computing in der Cloud halt machen kann.
Aber Sie sagen doch immer, wir tun nichts Böses.
Nein, tun die auch nicht. Ich würde niemals auf die Idee kommen, Google auch nur das Geringste zu unterstellen. Ich bin hier, um Google aufzurufen, doch eventuell mal ein paar hunderttausend Dollar im Jahr von den wie viel Milliarden Einnahmen in Code Review zu stecken. Also in ein intelligentes System, was den Source Code sich schicken lässt von den Anwendern, dann irgendwie mittels einer Wissensdatenbank die Source Codes durchleuchtet, dann selber kompiliert und dann erst einstellt.
Aber vielleicht machen Sie es ja so, wie viele das machen, okay, Viren sind ein alltägliches Brot, lass doch die Third-Party-Hersteller Geld verdienen, indem sie ihre Virenscanner verkaufen. Sollen sie sich doch mal bitte um diesen Virus kümmern und den beseitigen?
Also ich war beim DFN-Cert als Vortragender geladen, als Sicherheitsexperte, und ich habe damals gesagt, Microsoft ist der Virus. Also die Software, die Microsoft produziert selber, ist der Virus.
Warum das?
Oder der Trojaner. Mhm. Vorhin habe ich erzählt, dass die Virenscanner-Hersteller alte Signaturen rausschmeißen. Ja. Wenn ich aber jetzt mir den Source Code des Melissa-Virus, des ersten Makrovirus für Office, also für Outlook, nochmal anschaue, geringfügig verändere, dann wird er zum Beispiel von den Virenscannern ja nicht mehr erkannt. Mhm. Ich habe ja den Source Code verändert. Klar gibt es gewisse Heuristiken, aber die kenne ich auch und kann die ein bisschen umgehen, dass der blind wird, der Virenscanner. Ich kann aber ein Virus so programmieren, dass er nur innerhalb eines Firmennetzes verteilt wird und mir Informationen aus einem Firmennetz zuschickt. Mhm. Mhm. Damit bleibt dieser Virus völlig unentdeckt,
ja,
weil er sich nicht weiter ausbreitet, weil er im Firmennetz selber nur verbleibt.
Also der passt sich sozusagen, wenn einer den bekommt, den Virus, passt er sich sozusagen so an, dass er sagt, ich gehe nicht in die Welt, sondern ich gehe nur hier in dieses Firmennetz und telefoniere nach Hause.
Ja, und damit ist kein Virenhersteller, kein Viren, Kaspersky, Sophos, AVG, wie auch immer, die erfahren gar nichts davon, dass dieses Firmennetzwerk ausgehorcht wird und da kontinuierlich Daten ins Internet verschwinden.
Und die einzige Lösung wäre, dass eben solche Applikationen, die dieses ermöglichen, kontrolliert werden daraufhin, dass es nicht ermöglicht wird, so ein Virus einzuschleusen.
Ja, genau. Also wer als Systemadministrator zum Beispiel Flash zulässt Netz, im Intranet, handelt grob fahrlässig. ActiveX signierte Apps zwar, aber grob fahrlässig. Java, Sandbox etwas sicherer, aber auch nicht ganz sicher. Bisschen fahrlässig. Also egal wie, wir haben ja jetzt zum Beispiel mit JavaScript zu tun.
Es gibt doch haufenweise Anwendungen, die in Java geschrieben werden, Frontends oder so.
Ja, und JavaScript vor allen Dingen.
Ja, also
es ist ja inzwischen Standard, JavaScript, Ajax, die schönen, hübschen, clicky, bunti Benutzeroberflächen, womit man E-Mails liest oder so. In fast jeder Homepage ist inzwischen Java drin. Mhm. Und im Browser, Java ist eine vollständige Programmiersprache. Damit kann ich Portscanner machen, ich kann E-Mails versenden, ich kann E-Mails abrufen, ich kann also beliebige trojanische Pferde im Grunde genommen in Java in jedes x-beliebige Firmennetzwerk transferieren. Ohne dass das auch nur dem Geringsten entdeckt wird.
Auch egal, ob da eine Firewall da ist oder...
Die Firewalls erkennen ja auch nur die bekannten Viren und die bekannten Trojaner und Würmer und so etwas. Aber wenn ich jetzt persönlich eine Daten aus einer Firma haben wollte, als Hacker oder Cracker, als Angreifer, dann programmiere ich ja ein Virus so, dass, also aufs Neue, der ist erstmal, geht ja erstmal durch, weil er ja gar nicht erkannt wird, er ist ja neu programmiert worden. Nutzt irgendeine Sicherheitslücke im Netz aus, die vielleicht noch nicht so oft ausgenutzt wurde. Wird also auch von speziellen Heuristiken, die in manchen Virenscannern eingebaut sind, nicht erfasst. Dann bin ich im Netz drin und kann dort rumlauschen und
Daten hier raustransportieren lassen. Dieses Angriffsszenario, firmenspezifisch, aber die Leute mit dem kleinen Android-Handy, die hätten ja noch die Chance, ich schmeiße das Handy weg und kaufe mir wieder ein Telefon.
Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren, weil zum Beispiel gibt es unter Android ja sehr nützliche Applikationen, zum Beispiel Öffi, Nahverkehr, Bus, Abfahrzeiten ja. Drin hat oder Datenbanken abruft und ja. sei es ja, jetzt am, abends am Fernseher sich das Fernsehprogramm anzeigen lässt im Handy.
Da bin ich doch kein Anwender für diese Telefone, weil ich fahre keine Öffis, ich habe keinen Fernseher. Alles ja. für mich völlig unnütze Anwendungen.
Ja, sicher, man muss schauen. Aber zum Beispiel DLNA ist ja ein Protokoll, mit dem ich HiFi-Geräte steuern kann jetzt mit meinem Android-Handy. Aha. Das ist serienmäßig eingebaut. Wunderbar.
Ich besitze keine HiFi-Geräte.
Perfekt.
Es wird sich überhaupt keiner wundern. Es wundert, aber ich habe meine Anlage, die ist halt kein HiFi-Gerät, die kann man nicht mit einer Fernbedienung steuern. Ich gehe da hin und schalte sie ein.
Ja, so war das früher. Mhm. Heute geht's auch anders.
Ja, wann bin ich alt, Leute? Das ist der Hammer.
Ja, wir werden alle alt. Aber ich fürchte, die Jugend von heute interessiert das nicht.
Nee.
Die nutzen gnadenlos jede Technik, die ihnen angeboten wird. Und wenn Sony mit dem neuen Xperia eine neue Kamera hat, die auch im Halbdunkeln fotografieren kann und da ist ein Android-Betriebssystem drin, die wollen das haben. Das müssen die haben. Das ist ähnlich sexy wie ein iPhone und kann auch sogar wesentlich mehr als jedes iPhone. Aber ja, früher oder später holen die sich mit
und sie können tödlicher diese, Sicherheit. Sie können diese rein. Wunderbaren Aufnahmen machen von den Rückseiten der weiblichen Bevölkerung, um dann zu sehen, wo ist die Slip-Linie. Das können sie.
Das Blöde ist ja, dass also die...
Ja, geht. Ja, doch. Sebastian staunt jetzt, aber es ist wirklich so, ich habe Fotos gesehen, wo die Leute nur laufen mit, oder auch Filmchen, wo die Leute nur laufen mit der Kamera, mit dieser Kamera von Sony, ne, im Nachtmodus, in Hüfthöhe und laufen durch die Gegend und gucken immer.
Ja, bloß die Trojaner, dieser Trojaner war also so bösartig, dass er sein Gesicht verändern konnte. Im ersten Fall hat er nur E-Mails versandt, Massen-E-Mails. Aber es gibt auch eine Variante von demselben Trojaner, der also Code nachladen kann, der dann SMS verschickt. Es gibt auch, ich war verblüfft, was dieser Trojaner alles nachgeladen hat, von verschiedensten Homepages aus dem Internet. Der hat also sein Gesicht immer wieder verändert.
Und mal wieder Neues gemacht.
Immer wieder neuen Dummfunk angestellt.
Gut, also schreibt an Google, schreibt an den Hersteller eurer Mobiltelefone, am besten an den Vorstand. Es betrifft alle Android-Versionen unterhalb 2.3.
Ja.
Ja, alle, die nicht mehr im Kernel aktualisiert werden können.
Argumentation zum Beispiel auf cvedetails.com, da sind ja die Sicherheitslücken der niedrigeren Linux-Kernel-Version enthalten. Und wenn man jetzt nicht viel von Programmieren versteht, aber da wird einem übel, wenn man sieht, dass 2.6.29 fast 200 sicherheitsrelevante Probleme hat.
Okay.
Microsoft genauso.
Ja, klar. Drum gibt es ja ständig Updates.
Apple ist geschickter, da fällt es nicht auf.
Ja, weil es ein geschlossener Markt ist irgendwie, ne?
Weil es sehr geschlossen ist. Sehr geschlossen. Ja. Und die sehr viel Energie und Geld und Zeitaufwand darauf verwenden, ein Code-Review zu machen. Aber das kann man automatisieren. Wie gesagt, hier auf dem Linux-Tag wurde ein Malware-Detektor vorgestellt für Flash.
Ja.
Den kann man auch programmieren für Java-Code, den kann man auch programmieren für C++-Code, auch wenn es da sehr viel schwieriger ist.
Mit Sicherheit, ja.
Aber ich finde, Google sollte da noch ein bisschen Zeit und Aufwand und vor allen Dingen Geld investieren.
Okay, das war Guido Stepkin, der in seiner Eigenschaft hier als ehemaliger Betreuer vieler großer Unternehmen in Bezug auf Datensicherheit, Internetsicherheit, Firewalls, ein Virus selbst sich eingefangen hat und mal berichtet hat darüber, was so ein Virus mit eurem Android-Telefon alles anstellen kann und vor allem mit euren Daten alles anstellen kann und wir und ihr euch nicht dagegen wehren könnt im Moment.
Ja, und mit der Geldbörse.
Und mit der Geld.
Wenn der Serien-SMS rausschickt. Ne? Ja. Also eiserne Regel, nur Prepaid-Handys.
Ne? Also wenn ihr dann plötzlich im Vertrag große Beträge abgebucht bekommt, dann war das nicht irgendwie der Ehemann, der teure Telefonnummern angerufen hat. Es war vielleicht ein Virus.
Ne?
Ja.
Ja.
Danke, dass du...
Ja? Vielleicht noch als Ergänzung, Apple ist davon ausgenommen, also die iPhone-User sollten jetzt keine Panik bekommen.
Ist ja ein anderes Betrieb.
Anderes Betriebssystem, ist auch ganz anders gesichert. Da ist die Gefahr längst nicht so akut. Aber bei Android-Handys, die jetzt irgendwo hinterher hinken in der Versionsnummer, da ist die Gefahr sehr viel höher.
Bei 2.3 ist es weg?
Nein, weg ist es nie.
Nie?
Google muss die Prozesse
Code Review verändern.
Ja. Erst dann ist die Gefahr halbwegs gebannt. Hat jetzt nichts mit der Versionsnummer zu tun, weil je länger man sucht, umso mehr Fehler.
Sowieso. Danke, Guido, dass du hier warst.
Ja, danke.
Und für die Warnung an unsere Hörer. Also Leute draußen, nehmt es euch zu Herzen.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011. Unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
Fairtrade Software.